Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und dem Blick nach England auf das Debüt von Thomas Tuchel mit der englischen Nationalmannschaft. Sportlich war das ja durchaus erfolgreich, trotzdem aber von ganz vielen Nebengeräuschen begleitet. Werden nämlich die englischen Spieler den neuen Coach feiern, kritisieren die Experten und Journalisten hart. Und das nicht nur in England, auch Lothar Matthäus und Philipp Lahm mischen eifrig mit. Didi Hamann nimmt Thomas Tuchel dagegen in Schutz. Und wir wollen diese Kritik mal etwas einordnen. Und das machen wir mit Henrik Buchheister, Chefreporter Fußball beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein ausgewiesener England-Kenner. Hallo Henrik.
Ja, hallo Malte. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du warst 7 Jahre als Journalist auf der Insel und dann hast du was gemacht, was wahrscheinlich kein Fußballer machen würde. Du bist von Manchester nach Hannover gewechselt.
Ja, das ist richtig. Ich wohne selbst nicht in Hannover, aber ich bin wieder nach Deutschland gewechselt, genau, nach 7 Jahren in England.
Aber die Redaktion bzw. das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat ja seinen Sitz in Hannover, von daher passte dieser kleine Vergleich. Aber ein Fußballer wird das wahrscheinlich nicht mehr. Aber du warst als Deutscher in England, wie hast du generell da Erfahrungen machen können? Hat man dich mit weniger Vorbehalten empfangen als Thomas Tuchel jetzt als Nationaltrainer?
Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Ich wurde sehr nett empfangen und hatte da wirklich eine ganz fantastische Zeit. War allerdings auch nicht Nationaltrainer, das muss man dazu sagen. Das ist ja doch nochmal ein etwas verantwortungsvollerer Posten, der in England natürlich extrem streng beobachtet wird. Aber nein, ich hatte eine sehr gute Zeit. Habe natürlich auch sehr viele England-Spiele gesehen in dieser Zeit. Sehr viele Spiele, die so ein bisschen ähnlich liefen wie diese Spiele jetzt, über die wir sprechen werden. Mhm. Aber ich hatte da eine sehr gute Zeit.
Du hast auch selbst gekickt, ne? In der Monday League. Was hast du da über die englische Fußballseele erfahren?
Immer hoch motiviert. Also verlieren will man da auf keinen Fall, auch nicht im kleinen Feld. Positionstreue nicht immer ideal. Zum Torwart zurückspielen auch nichts, was man kennt. Ich selbst war Torwart oder bin Torwart. Und wenn ich in den Ball gefordert habe, dann wurde ich von meinen Mitspielern oft auch ignoriert. Also es geht in England schon immer nach vorne und es ist auf den Amateurplätzen, auf den Five-a-Side-Plätzen tatsächlich auch so. Also es geht immer nach vorne und wird schnell gespielt.
Aber da hast du ja ein deutsches Klischee erfüllt als Torhüter in England.
Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob ich meinen Elfmeter gehalten habe.
Ah, okay. Hast du dadurch auch die Engländer generell besser verstehen gelernt und hast vielleicht auch besser oder kannst deshalb besser verstehen, warum sie jetzt Tuchel vielleicht auch mit so ein paar Vorbehalten dann begegnen?
Ach ja, es ist, glaube ich, zweierlei Gründe. Also einerseits gibt es natürlich die Rivalität zu Deutschland, allein schon die große sportliche Rivalität. Deutschland ist nun mal das Land, das den Engländern in der langen Länderspielgeschichte doch am häufigsten wehgetan hat, sie am häufigsten aus großen Turnieren rausgekegelt hat. Und dann sind die Engländer natürlich schon in ihrem Stolz getroffen, dass sie sagen, sind das Mutterland des Fußballs, sie haben den St. George's Park, also diese Akademie, wo sie wahnsinnig viel Geld rein investiert haben. Und dass dann jemand von außen kommen muss, um das Nationaltraineramt zu übernehmen, der dann auch noch aus Deutschland kommt, das ist natürlich was, da gibt es gewisse Vorbehalte und das trifft die Engländer schon gewissermaßen in ihrem Stolz, das stimmt.
Dann gucken wir mal ein bisschen genauer rein im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Also spielt vor allen Dingen seine Nationalität dann die Rolle, dass man eher so ein bisschen reserviert da ist. Als er bei Chelsea Trainer war, da war er ja durchaus sehr angesehen und auch ja, in Teilen sogar beliebt, was man so gehört hat.
Ja, total, absolut. Also er hat sich bei Chelsea schon extreme Anerkennung und extremen Respekt erarbeitet. Einerseits durch das Sportliche, also dass er Chelsea, als er kam, die waren im Mittelfeld der Premier League-Tabelle, die konnten nicht verteidigen. Und er hat sie wirklich innerhalb von kurzer Zeit defensiv stabilisiert und halt auch die Champions League mit ihnen gewonnen. Da war er gerade 4 Monate da und das halt auch nicht gegen irgendwen, sondern gegen Manchester City mit Pep Guardiola, die ja seit Jahren bekannterweise in England das Maß der Dinge sind bzw. waren. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie auf jeden Fall noch. Und das ist einerseits Tuchel extrem hoch angerechnet worden, also wie schnell er Chelsea hinbekommen hat. Und dann hat er ja auch die extrem schwierige Phase moderieren müssen, als der Verein Besitzer gewechselt hat. Also als es nach Start des Kriegs in der Ukraine die Sanktionen gegen Roman Abramowitsch gab und Abramowitsch der Verein quasi weggenommen wurde. Da war Tuchel das Gesicht des Clubs und musste also in den wöchentlichen Pressekonferenzen vor den englischen Kollegen dort Fragen beantworten, mit denen er nicht gerechnet hat, dass er sie jemals beantworten werden muss als Trainer, nämlich eben zum Krieg in der Ukraine und zu Putin und wie es jetzt mit dem Verein weitergeht. Und das ist eine extrem schwierige Situation gewesen und das hat er sehr, sehr gut gelöst. Also da ist er wirklich als, kennt man gar nicht von Tuchel, als Diplomat aufgetreten. Hat das wirklich gut gemacht und da sagen auch eigentlich, also da kenne ich niemanden in England, der nicht sagen würde, dass ihm das nicht sehr viel Respekt verschafft hätte. Also im Gegenteil, das ist wirklich geblieben neben dem sportlichen Erfolg, wie er diese Phase als ja, Außenminister des FC Chelsea damals gemanagt hat.
Das hat ihm sicherlich auch geholfen, als die FA dann überlegt hatte, wen holen wir uns? Ach ja, Tuchel ist frei, das passt vielleicht. Er hat einen 18-Monats-Vertrag bekommen mit einer Aufgabenstellung, die jetzt auch nicht so ganz einfach ist. Ich meine, einfach umrissen, mach uns zum Weltmeister. Nach 60 Jahren wollen wir endlich mal wieder einen Titel holen. Alles, was bisher an Trainern da war, hat es eben nicht geschafft, beziehungsweise nicht ganz geschafft. Gareth Southgate war da noch am dichtesten dran mit zwei EM-Finalteilnahmen. Wenn er jetzt den WM-Titel tatsächlich holen sollte, hätte dieser Titel einen Makel, nämlich was du vorhin gesagt hattest, dass ausgerechnet ein Deutscher ihm verholfen hätte, den zu gewinnen?
Naja, das wird man dann sehen. Also, und bis dahin ist es ja auch noch ein langer Weg. Also die Aufgabenstellung ist auf jeden Fall klar, ne? Also durch den Vertrag, der 18 Monate gilt, also bis nach der WM ist vollkommen klar, was das Ziel ist. Das sagt Tuchel selbst auch. Das sagt die Mannschaft, die wollen Weltmeister werden. Tuchel muss Weltmeister werden. Das ist sein Job. Und naja, gibt schon auch Leute, die sagen, die ganze Welt wird über uns lachen, wenn es so weit kommt und dass wir dazu einen Deutschen brauchten. Ich glaube ehrlich gesagt, also da sind natürlich noch sehr viele Ifs und Buts, wie der Engländer sagen würde. Also es ist noch alles sehr im Konjunktiv gesprochen, weil wir wissen auch, dass England seit 1966 nicht mehr Weltmeister war. Also bis es dann soweit ist, da muss noch eine Menge passieren. Und ich glaube, wenn das wirklich passiert, dann werden da die wenigsten sagen, ist aber schade, dass das mit einem Deutschen passiert ist. Also ich glaube, wenn es soweit ist, dann werden die Engländer sich da schon auch angemessen drüber freuen.
Aber du sagst es, bis dahin ist es noch ein relativ langer Weg. Beim Frauenfußball hat es ja auch mit einer ausländischen Trainerin geklappt, Sarina Wiegmann, die den EM-Titel für England gewonnen hatte. War da die Skepsis und der Argwohn aus deiner Sicht ähnlich wie bei Tuchel, ähnlich groß oder spielte das im Frauenfußball nicht so die Rolle?
Das spielte nicht so die Rolle, weil natürlich der Frauenfußball, was die Wahrnehmung angeht und die nationale Bedeutung nochmal ein bisschen geringer einzuordnen ist. Das ist einfach noch so. Bei den Frauen war vorher Phil Neville Trainer, also ein ehemaliger englischer Nationalspieler, der aber nachgewiesen hat, dass er nicht der geeignete Mann ist, um die Mannschaft oder das Team diesen Schritt weiterzubringen, wirklich Titel zu holen. Von daher waren die Leute dann auch offen für jemanden aus dem Ausland. Und Sarina Wiegmann war ja eine ausgewiesene Expertin, also vorher Europameister mit den Niederlanden gewesen. Da war schon klar, dass das funktionieren kann. Und als sie dann die EM gewonnen haben, da hat niemand gesagt, ist ja schade, dass das jetzt mit einer Niederländerin passiert. Also das war absolute Fußball-Euphorie. Es war auch total toll. Also ich war selbst bei diesem Spiel auch. Die Stimmung war klasse. Generell die Stimmung im Land war sehr beschwingt zu dieser Zeit. Und die Nationalität der Trainerin hat da keine Rolle gespielt. Und das ist natürlich aber auch ein Grund, warum die FA, also der englische Verband, gesagt hat, wir müssen, wenn wir die höchsten Ziele haben, müssen wir uns halt auch die besten Leute holen, um diese Ziele zu verwirklichen. Und Wiegmann ist in der Hinsicht, hat sie Thomas Tuchel quasi den Weg mitgeebnet, ne? Und hilft natürlich auch so ein bisschen von FA-Seite, diese Verpflichtung von Tuchel zu verkaufen, dass man sagt, man sieht bei den Frauen, das hat ja auch funktioniert. Aber die Wahrnehmung beim Fußball der Männer ist halt nochmal eine ganz andere und das spielt dann natürlich nochmal ganz andere Themen eine Rolle, als es beim Fußball der Frauen der Fall ist.
Weil es eben Tuchels Rolle als Diplomat zu seiner Zeit bei Chelsea hervorgehoben. Jetzt hat er sich ja zu Beginn seiner Amtszeit eher weniger diplomatisch geäußert, als es darum ging, mal zu erklären, was ihm denn am Fußball seines Vorgängers Gareth Southgate nicht so richtig gefallen hat. Und da hat er ja im Prinzip kein wirklich gutes Haar dran gelassen, was da vor ihm passiert ist. War das glücklich aus deiner Sicht?
Schwierig. Also ich habe auch, als ich die Aussagen gesehen habe, auch erstmal geschluckt. Ich dachte, das geht schon relativ früh. Tuchel ist ja bekannt als jemand, der nicht besonders diplomatisch ist. Das haben die Bayern ja vor allem zu spüren bekommen. Und da war mein, als dann am Abend vor dem ersten Spiel diese Aussagen schon auf den Markt kommen, da war mein erster Gedanke, jetzt fängt er aber schon sehr früh damit an, Porzellan zu zerschlagen, also bevor das erste Spiel überhaupt gespielt ist. Er hat allerdings mit seiner Diagnose, hat er halt schon recht. Also das ist ein Problem unter Southgate war, dass die Mannschaft halt sehr uninspiriert gespielt hat, dass oft keine klare Struktur erkennbar war, dass die Mannschaft schon vor allem aufs Verteidigen ausgelegt war und eigentlich, was das Spiel nach vorne angeht, oftmals sehr uninspiriert war. Und das hat, kann man natürlich immer fragen, inwiefern ist das Plan und inwiefern ist das vielleicht Zufall oder ein Plan, der nicht funktioniert. 2021 bei der EM würde ich sagen, das war schon alles so geplant, dass die mit diesem Fußball ins Finale kommt und hat ja auch funktioniert. Dann bis zum Endspiel, wie gesagt, aber bei der EM im vergangenen Jahr in Deutschland, da kann man halt nicht mehr sagen, dass da irgendein Plan funktioniert, der vielleicht unpopulär ist, aber er funktioniert, sondern das war reiner Zufall, dass sie zumindest ins Halbfinale kam. Im Halbfinale gegen Niederlande das war meiner Meinung nach das beste Spiel, was sie gespielt haben. Aber das, was Tuchel ja beklagt hat, dass man bei der Mannschaft mehr die Angst vor dem Verlieren spürt, als die Lust aufs Gewinnen, damit hat er schon recht. Ist die Frage, ob das geschickt ist, das zu sagen und ob das auch geschickt ist, sein Vorgänger, der natürlich sportlich umstritten war, aber als Mensch schon anerkannt. Ob das sinnvoll ist, ihn direkt so zu vernichten. Ich war dann bei dem Spiel am Freitag gegen Albanien, seinem Debüt, habe da auch mit Kollegen gesprochen aus England und die meinen auch, na ja, also was er sagt, stimmt ja. Also da war diese Aufregung gar nicht so zu spüren und ich habe schon das Gefühl, dass solange die Ergebnisse stimmen und solange die Leute mit ihm zufrieden sind und da kommen wir gleich noch drauf, kann er sich das vielleicht sogar erlauben, weil man halt auch weiß, das ist seine Art, wirklich Probleme ganz klar anzusprechen, und den Finger in die Wunde zu legen. Das wird natürlich ihm um die Ohren fliegen, sobald es nicht mehr läuft.
Jetzt hat Lothar Matthäus sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, das gehört sich nicht. Da kriegt ein Trainer normalerweise die rote Karte, weil man gegen einen Vorgänger nicht nachtritt. Philipp Lahm hat ähnlich argumentiert. Didi Hamann eher so, wie du das eben gemacht hast, hat gesagt, ja, gesagt, was viele denken und was man im Prinzip auch gesehen hat. Aber würdest du auch sagen, dass vielleicht die deutschen Experten, Matthäus und Lahm, wenn man die jetzt mal zusammennimmt, dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, also das Problem ist ja in Deutschland immer, wir wollen immer, dass die Spieler sich auch mal äußern oder die Trainer sich auch mal äußern, auch mal wirklich Farbe bekennen und nicht diese Wischiwaschi-Kommentare machen und alles irgendwie schön reden oder immer diesen diplomatischen Dienst bemühen. Wenn einer Klartext spricht, wird er sofort zerrissen. Ist das wieder so ein Fall, der genau dahin, geht?
Naja, es ist natürlich auch eine klare Abgrenzung von Southgate und das, glaube ich, tut Tuchel schon gut, weil die letzten, vor allem dieses EM-Jahr und alles, was danach kam, war schon eine schwierige Zeit für den englischen Fußball. Und da sind die Leute, glaube ich, auch froh, dass jetzt was Neues kommt, dass ein neuer Trainer da ist, der auch einen neuen Ansatz verspricht. Und sich da ein Stück weit von seinem Vorgänger auch abzugrenzen, macht aus Tuchels Sicht schon Sinn. Aber man tritt natürlich, also hat Matthäus natürlich recht, man tritt nicht gegen den Vorgänger nach. Und wie gesagt, das wird zum Problem werden, sobald es nicht mehr läuft. Oh, es ist aber auch das ist, es ist einfach Tuchels Art. Und ich glaube, der englische Verband weiß, wen er sich da ins Haus geholt hat. Und ich glaube, die Fans, die Öffentlichkeit in England weiß das auch. Also von daher nimmt man das, glaube ich, schon so ein bisschen unter dem und unter dem Vorbehalt auch, weil das ist halt Tuchel. Das ist, wir wissen, wie er ist, so kennen wir ihn. Und die Leute in England selbst waren ja auch nicht mehr zufrieden mit Southgate. Also es ist jetzt, und das ist der Grund, dass jetzt nicht direkt gesagt wird, wie kann er nur in Richtung Tuchel, sondern dass die Leute sagen, okay, ja, steile These, jetzt soll er mal zeigen. So, und da ist er ja jetzt bei und da wird man dann gucken, wie sich das entwickelt.
Hat er die Latte dadurch noch ein bisschen höher gelegt, als sie sowieso schon lag?
Die Latte liegt ohnehin extrem hoch. Also weil vollkommen klar ist, das Ziel ist, Weltmeister zu werden. Das ist seine Aufgabe. Das erkennt er, wie gesagt, auch selbst an. Und die Latte liegt natürlich auch dadurch hoch. Das hast du am Anfang auch gesagt, dass England unter Southgate für englische Verhältnisse schon relativ viel erreicht hat. Also die standen zweimal im EM-Finale. Das sind die ersten Finale seit eben 1966. Bei der WM in Katar, das war dann wieder nicht, das hat man dann schnell vergessen. Viertelfinale aus gegen Frankreich, Harry Kane verschießt einen Elfmeter. Also das war natürlich nicht glanzvoll. Aber die Engländer sind unter Southgate zweimal einem Titel so nahe gekommen wie noch nie seit eben, ich komme auch wieder immer wieder auf 1966 zurück, es ist halt einfach die magische Zahl im englischen Fußball, auf die sich alles, von der sich alles ableitet. Und gerade dieses Finale im 2021 bei der Corona-EM in Wembley, wo sie ja praktisch mit 1-0 Vorsprung ins Spiel gehen, weil sie früh in Führung gehen durch Glückschau, das hätten sie halt gewinnen müssen. Letztes Jahr in Berlin gegen Spanien, ich glaube, da sind wir uns einig, Spanien war die beste Mannschaft des Turniers. Also das wäre schon eine monumentale Ungerechtigkeit gewesen, wenn England Europameister geworden wäre. Möglich gewesen wäre es natürlich trotzdem, weil sie im Finale dabei waren. Aber ich will nur sagen, die Latte liegt ohnehin hoch und man darf auch nicht unterschätzen, dass Southgate trotz seiner Mängel, die er natürlich hatte, schon auch wirklich viel erreicht hat mit der englischen Nationalmannschaft. Nämlich so viel wie halt niemand seit dem Weltmeistertrainer Alf Ramsey.
Du sagst monumentale Ungerechtigkeit, ich sage da nur Kukurea, aber da brauchen wir jetzt nicht in diese Schiene wieder abdriften. Wie würdest du denn jetzt sagen, nach diesem 2-0 gegen Albanien und dem 3-0 gegen Lettland, hat Tuchel seinen Worten denn schon Taten folgen lassen? Hat man schon aus deiner Sicht Besserung gesehen im Vergleich zu Southgate? Ist England jetzt mutiger? Sind sie mehr auf Sieg gepolt? Bewegen sie sich mehr? Machen sie alles besser?
Nee, alles besser machen sie nicht. Was ich schon finde, zumindest im ersten Spiel, bei dem ich, wie gesagt, war, fiel mir schon auf, sie bewegen den Ball schon ein bisschen schneller. Mhm. Es wirkte nicht mehr alles so schwerfällig wie unter Southgate. Und die Ergebnisse, also beide sprechen ja bislang auch für Tuchel. Allerdings war dieses erste Spiel dann auch, je länger es ging, wurde es dann doch immer schwerfälliger. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass sie irgendwann vielleicht so ein bisschen selbst die Panik gepackt hat, dass sie doch eigentlich ein Statement setzen wollten, und dann war es halt in Anführungszeichen nur ein 2-0. Das Spiel gegen Lettland, das war mäßig, also da hat man die großen Veränderungen nicht gesehen. Trotzdem ein 3-0 ist ja auch erstmal, gibt im Englischen dieses Sprichwort, you can only beat what's in front of you, also man kann halt auch nur die Gegner schlagen, die man halt gerade spielt, und das ist jetzt zweimal gelungen. Aber es war natürlich insgesamt, also wenn man diese beiden Spiele über die dann gesamten 180 Minuten zusammennimmt, war es natürlich nicht berauschend. Mhm. Dieser Tuchel hat ja gesagt, er will Premier League Fußball spielen lassen, also Fußball, der auch zu dieser Liga passt, die ja durch Offensive und durch Tempo und Wucht geprägt ist. Das hat man natürlich über 180 Minuten noch nicht gesehen. Mhm. Das hängt zum einen natürlich dran, dass er selbst noch nicht viel Zeit mit der Mannschaft hatte, die er, also in Klammern, ja auch nicht bekommen wird als Nationaltrainer. Man hat halt einfach nur begrenzte Zeit, mit den Spielern zu arbeiten. Dann sind wichtige Spieler auch verletzt. Es ist eine relativ intensive Phase in der Saison gerade. Und dann, das ist mir jetzt auch bei dem Besuch da wieder aufgefallen in Wembley. Das Wembley-Stadion ist ein fantastisches Stadion für Pokalfinals und für große Spiele und für EM und WM und Champions League. Aber es ist für Spiele in der WM-Quali freitagsabends gegen Albanien oder auch gegen Lettland ist es wirklich nicht gemacht. Also es ist riesig groß, wenn keine Stimmung da ist. Und es ist halt bei solchen Spielen nun mal schwierig, da Stimmung zu erzeugen. Dann ist ein einziges Gemurmel aus 80.000, dieses Stadion, ab der, keine Ahnung, zweiten Hälfte. Immer fangen die Leute an, Papierflieger zu schmeißen, weil sie sich langweilen. Es ist wirklich auch in diesen Spielen gegen kleine, unbequeme Gegner ist es wirklich auch keine sehr wirkliche Atmosphäre. Und das trägt sich ja auch dazu bei, dass diese Spiele dann so ein bisschen schwerfällig wirkten.
Und kleine Gegner sowieso immer fies, wenn sie sich hinten reinstellen und im Grunde alles nur zerstören. Und da geht es ja erstmal dann am 7. Juni, glaube ich, Juli geht es dann weiter mit dem nächsten Kleinen, da ist es Andorra. Also
Genau, das kommt dazu. Also die Quali-Gruppe ist ja, also man hat natürlich Serbien als stärksten Gegner. Und ansonsten ist es aber, also mit den anderen Teams, Lettland, Albanien und Andorra, wird es nun mal bei diesen Spielen bleiben, was natürlich auch so ein bisschen ein Problem für Tuchel ist, weil die Chance, die Leute wirklich zu begeistern und mitzureißen, du sagst es ja auch, gegen diese Mannschaften kannst du halt schwer diesen Fußball spielen. Und die Chancen, die Mannschaft oder die Menschen wirklich von sich zu begeistern, die sind wirklich gering bis zur WM. Und ich glaube, die Zeit bis dahin muss er einfach durchstehen. Er muss diese Qualifikation souverän schaffen, was, glaube ich, gelingen wird. Und dann, es kommt alles auf dieses Turnier, es kommt alles auf diese WM an. Und dann ist den Leuten auch erstmal wieder egal, wie jetzt die Qualifikation lief. Wenn man dann im ersten oder zweiten WM-Spiel vielleicht diesen von Tuchel versprochenen Fußball sieht. Aber bis dahin ist es schon gut möglich. Es ist eine sehr, sehr zähe Angelegenheit bleiben wird.
Auf jeden Fall sagt er, er sieht seine Mannschaft, er sieht sich mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg. Ist denn auch Tuchel, glaubst du, kommunikativ auf dem richtigen Weg? Wird er den richtigen Ton treffen? Zur Mannschaft scheint er ihn ja getroffen zu haben. Da ist man ja offensichtlich sehr zufrieden mit ihm. Harry Kane lobt ihn, wie ja auch schon zu Münchner Zeiten, doch sehr. Ist er da ein Einzelfall? Wie hast du das beobachtet?
Nee, die Mannschaft ist begeistert. Also vorher auch schon. Ich glaube, die Mannschaft stellt sich auch diese ganzen Fragen, woher kommt jemand, was hat er vorher gemacht, stellt sich die halt gar nicht so, sondern die sehen halt Champions League-Sieger bei Chelsea. Auch bei anderen großen Vereinen gearbeitet, darf man auch nicht vergessen. Also hat sich bei PSG einigermaßen achtbar geschlagen. In Deutschland gewesen, bei Dortmund natürlich, beim FC Bayern. Also sowas kommt dann bei Spielern an und kommunikativ, glaube ich, kriegt er die Spieler schon, kriegt er die Mannschaft schon. Spricht ja auch sehr gutes Englisch. Also da geht auch, wenn man das jetzt mal mit Sven-Göran Eriksson oder Fabio Capello vergleicht, den bisher anderen beiden ausländischen englischen Nationaltrainern, da geht bei Tuchel auch relativ wenig verloren in der Botschaft, was definitiv ein Vorteil ist. Und ich glaube, er legt halt auch da hohe Standards an. Also nach dem ersten Spiel gegen Albanien hat er dann auch, anstatt davon zu schwärmen, also in der Pressekonferenz, anstatt davon zu schwärmen, das ist jetzt toller erster Sieg und so, hat er schon gesagt, also ich erwarte schon mehr und wir müssen uns steigern, wir müssen den Rhythmus finden und die Außenspieler, also er hat da, die hat sich da nicht, ist da nicht übertrieben euphorisch gewesen, sondern ganz im Gegenteil, hat er gesagt, ja, war gut, erste Aufgabe bestanden, aber jetzt geht's weiter und hier und da müssen wir uns verbessern. Und ich glaube, das kommt bei den Spielern an und ich glaube, es kommt auch in der Öffentlichkeit an, weil was man in England natürlich auch nicht will, ist jemanden, der zu schnell zufrieden ist und sagt, na, Hauptsache gewonnen, sondern es muss ja, dieser Zug muss ja drin sein.
Was in der englischen Presse auch sehr gelobt wird, ist, dass er eben in der Zeit, wo er jetzt keine Spiele hatte, seit 1. Januar sehr viel Kontakt eben zu den Spielern auch gehalten hat. Auch zu Spielern, die er jetzt nicht nominiert hat, dass er da sehr viel argumentiert hat und sehr viel mitdiskutiert hat und ihnen auch eben genau erklärt hat, warum sie nicht nominiert werden. Ist das vielleicht so ein kleines Learning, was er auch aus seiner Münchner Zeit gezogen hat? Weil da wurde ihm ja zum Beispiel diese Kommunikation mit Teilen der Mannschaft dann doch immer mal wieder vorgeworfen. Das hat Philipp Lahm jetzt auch noch mal erneuert, hat er gesagt, wenn er scheitert, liegt es nicht an der Taktik, sondern liegt es am Zwischenmenschlichen. Ist das ein Learning?
Ich weiß nicht, ob es direkt ein Learning ist. Ich glaube, er nimmt diesen England-Job einfach sehr, sehr ernst, weil seine Bewunderung für den englischen Fußball ist bekannt und ich glaube, diese Position englischer Nationaltrainer und auch diese Aussicht, vielleicht England zum Weltmeister zu machen, also wie gesagt, es ist noch lange hin bis dahin, aber das ist zumindest der Plan, das reizt ihn extrem. Er nimmt diese Aufgabe extrem ernst und das, was du angesprochen hast, das ist so. Also er hat schon vor der Nominierung seines ersten Kaders mit ganz vielen potenziellen Kandidaten gesprochen und hat gesagt, ich habe euch auf dem Schirm und die Entscheidung wird man dann sehen, aber ich will nur, dass du weißt, du bist in meinen Überlegungen. Und das kommt natürlich auf jeden Fall an, wenn du als Trainer, gerade als neuer Trainer, Kontakt zu den Spielern aufbaust und eine Beziehung herstellst. Und selbst wenn dann jemand nicht dabei ist, ihn trotzdem spüren lässt, dass man Teil des Ganzen und Teil des Plans ist. Also das Ob das jetzt ein Learning ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache.
Lothar Matthäus hat auch noch kritisiert, in München hat er immer wieder Fässer aufgemacht, die im Endeffekt schon zu waren. Kommunikation mit den Spielern war da eben auch das eine Problem. Leon Goretzka, den er dann aussortieren wollte. Und öffentlich hat er ja auch mehrfach nach Spielen dann auch Spieler angezählt. Auch deutlich gesagt, wer ihm da missfallen hat, wer da Fehler gemacht hat. Das hat er jetzt nach dem, ich glaube, nach dem ersten Spiel oder nach dem zweiten Spiel auch gemacht. Da hat er zumindest seine Außenspieler nicht namentlich erwähnt, aber die wurden vom Reporter erwähnt. Er hat dann aber schon gesagt, naja, die können es dann auch eigentlich besser. Ist das eine Art, diese direkte Art, die ihm dann, weil du vorhin sagtest, es könnte ihm irgendwann vielleicht auf die Füße fallen, vielleicht auch nicht nur Freunde macht? Oder ist das in England vielleicht insgesamt ein bisschen, ja, ein bisschen, kann man eher mit umgehen?
Ich glaube, diese Art braucht es schon, weil natürlich Zufriedenheit sich nicht einstellen darf und weil ein Problem unter Southgate schon war, dass es, also Southgate war ein wahnsinnig empathischer Trainer, aber eben hat dann schon in den entscheidenden Momenten manchmal so ein bisschen die Wettkampfhärte gefehlt, auch in der Kommunikation nach innen. Und ich glaube, wenn Tuchel da direkt seine Marschroute vorgibt und sagt, wie, ab so wird neuerdings kommuniziert, dann ist das gut. Und er hat ja auch, weil du ansprichst, dass er seine Außenspieler gesagt hat, es geht noch besser. Er wurde dann ja auch nach dem Lettland-Spiel gefragt. Herr Tuchel, Sie haben gesagt, Ihre Außenspieler waren nicht gut. Und da ist er dann direkt eingeschritten und gesagt, ich habe nicht gesagt, die waren nicht gut. Ich habe gesagt, da geht noch mehr. Und ich glaube, wenn er diesen Zwischenweg findet, das ist schon der richtige Weg und das kommt dann auch an. Die Frage ist natürlich, wird ihm das immer gelingen? Und dann kommt man immer wieder zu dieser Ausgangsfrage zurück. Das ist nun mal Thomas Tuchel, der ist nun mal kein Diplomat. Und da wird sicher auch das eine oder andere Mal knirschen. So, was natürlich diesen Nationalmannschaftsjob vom Vereinsjob abhebt. Also er kann keine Transfers tätigen. Das heißt, er kann sich auch keine Holding Six wünschen, die ihm jemand kauft, weil die muss er halt selbst finden unter den ihm zur Verfügung stehenden Engländern in der Premier League oder im Weltfußball. Und er hat natürlich relativ viele Freiheiten. Also er hat halt keine Granden, die ihm reinquatschen können und hat nicht diesen extremen politischen Überbau, den man ja sowohl beim FC Bayern natürlich hat, aber bei PSG ja auch ganz stark und beim BVB ja auch mit Aki Watzke. Also sowas hat er halt natürlich in England nicht. So, der Verband lässt ihm da wirklich größtmöglichen Handlungsspielraum. Und ich glaube, das entschärft dieses Risiko der Eskalation zwischen dem Trainer und dem Verband erheblich. Was aber auch nicht heißt, dass es dazu nicht kommt. Also es, wie gesagt, es ist nach wie vor, es ist alles möglich, aber die Voraussetzungen sind natürlich als Nationalmannschaftstrainer ganz anders, als wenn du Trainer bei Dortmund, PSG, Bayern bist.
Chelsea. Weil sein Ego, das wissen wir alle, das ist riesengroß. Tuchel könne, so hat Philipp Lahm geschrieben bei The Athletic, in seine Rolle hineinwachsen. Was muss er denn machen, um auch die Herzen der Briten dann für sich zu gewinnen? Wahrscheinlich auch in erster Linie gewinnen.
Ja, in erster Linie gewinnen. Also da führt nichts dran vorbei. Und ansonsten, finde ich, macht er schon viele Dinge auch gut. Also wenn es darum geht, sich die Anerkennung zu verdienen, wurde er gefragt, wo die Nationalhymne mitsingen, hat er gesagt, nee, mache ich nicht, das muss ich mir verdienen, das ist nicht angemessen. Er wurde vor seinem ersten Spiel, ich glaube, es war ein deutsches Fernsehteam, was ihm eine Frage auf Deutsch stellen wollte oder dass er auf Deutsch antwortet, hat er gesagt, nee, das mache ich nicht, weil wir sind hier in England, das gehört sich nicht. Mhm. Also auf solche Feinheiten achtet er schon, und ich glaube, sowas kommt auch an. Nach seinem ersten Spiel gab es eine Ehrenrunde der Mannschaft, da hat er sich auch zurückgehalten, hat der Mannschaft diese Ehrenrunde machen lassen, hat sich da nicht in den Vordergrund gedrängt. Und ich glaube, das ist schon ein guter Weg, dass man so ein bisschen dass er die Vorbehalte gegen sich auch kennt, und da auf gewisse Dinge achtet, sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielt, sondern vor allem halt versucht, Spiele zu gewinnen. Und das ist die Mischung, mit der es dann klappen kann.
Das Ziel hatten wir schon definiert, WM-Titel. Wie geduldig sind denn die Engländer auf dem Weg dahin? Weil abgerechnet wird dann ja tatsächlich erst beim WM-Turnier der Weg dahin. Darf der auch holprig sein oder muss der dann jetzt im nächsten Spiel gegen Andorra dann schon wieder der nächste Schritt sichtbar sein, dass man da eben dann vielleicht doch tatsächlich ein mehr oder weniger Feuerwerk ableistet und dann eben nicht nur 3 Tore schießt, sondern vielleicht doch 6, 7, wie es andere Mannschaften auch gegen Andorra schaffen?
Das ist eine gute Frage. Also es natürlich abgerechnet wird zum Schluss, aber natürlich wird es bei jedem Spiel, da kennt man ja auch die englische Presse, es gibt dann nun mal wahnsinnig viele Zeitungen, das heißt wahnsinnig viele Stimmen, die sich äußern zur Nationalmannschaft und die ganzen Ex-Profis. Da wird es natürlich nach jedem Spiel, was dann nicht so glanzvoll ist, wie man sich das vorstellt, wird es natürlich Kritik geben. So die Frage ist, inwiefern das dann Tuchel beschäftigen wird oder ihn auch beeinflussen wird. Also wenn er damit umgehen kann, wenn er das aushält, dann ist das erstmal kein großes Problem. Aber wenn, also da braucht er dann auch gute Nerven für, wenn ihm da dann doch aber die Nerven durchgehen und er irgendwie, nach dem, ich weiß nicht, 3., 4. Spiel direkt irgendwie anfängt zurückzuschießen verbal, könnte das natürlich ein Problem werden.
Hatten wir ja in der Bundesliga durchaus gesehen, als er sich dann mit Didi Hamann angelegt hat, mit Lothar Matthäus angelegt hat und im Sky-Interview dann nach dem Spiel doch sehr schmallippig war und sich in, ja, auf eine Art dann revanchiert hat, wo man auch dachte, boah, muss das sein? Das tut dir nicht gut und das tut auch dem Verein nicht gut und das tut eigentlich niemandem hier gerade gut. Also dieses leicht Beleidigte und dann eben so ein bisschen blöd zurückzuschießen.
Ja, das ist so und es wird in der Tat auch spannend zu beobachten sein, wie das in England funktioniert. Weil ich glaube schon, da liegt die größte Gefahr drin, dass er mit diesem medialen Rummel und allem, was damit einhergeht, dass er damit möglicherweise nicht klarkommen wird, weil das einfach nochmal was ganz anderes ist, als es aus allen Vereinen kennt, bei denen er bislang tätig war. Also ich habe vor seinem ersten Spiel ein Gespräch mit verschiedenen englischen Journalisten geführt und einer, Henry Winter, ganz bekannter englischer Starschreiber, meinte, also Chelsea ist ein Lagerfeuer im Vergleich zu dem Inferno, das England ist, was so die mediale Aufmerksamkeit angeht. Und das ist in der Tat so. Und ich glaube, das ist schon die größte Herausforderung, zumindest im Moment, wo die sportlichen Aufgaben noch überschaubar sind.
Der von dir eben schon zitierte Henry Winter, der hatte im Gespräch mit dir auch gesagt, zu Tuchel, wenn er Weltmeister wird, dann wird er zum Ritter geschlagen, dann kriegt er eine Statue. Und wenn nicht, ist er dann komplett gescheitert, wenn der Titel nicht kommt?
Ja, wenn nicht, kriegt er auf jeden Fall keine Statue. es ist schwer zu sagen, weil natürlich de facto ist er dann natürlich gescheitert. Die Frage ist so ein bisschen, es wird dann auf die Art des Scheiterns vermutlich ankommen. Also wenn man im WM-Finale gegen ein überragendes, ich weiß nicht, Argentinien knapp verliert, muss man es wahrscheinlich neu bewerten. Wenn man im Viertelfinale gegen eine 1B-Nation ausscheidet, ich weiß nicht, Dänemark, jetzt mal wirklich nur als Beispiel, dann ist das natürlich ein krachendes Scheitern. Also ich glaube, dass, also das Minimalziel ist das Finale und dann muss man mal gucken, wie es läuft. Und ja, dann wäre er halt, wenn sie nicht Weltmeister werden, wäre er halt der nächste Nationaltrainer, der es halt nicht geschafft hat.
Wie gesagt, der nächste, nicht der erste nach 60 Jahren. Also da sind einige große vor ihm gewesen, die auch die von dir schon angesprochenen Eriksson und Capello als ausländische Trainer natürlich auch. Die nochmal vergleichst mit ihm, wie sieht das aus? Also die Sprache hast du schon gesagt, die ist bei Tuchel auf jeden Fall weit vorne. Titelmäßig war Capello vor ihm, aber nicht im Umgang mit der Mannschaft, ne?
Nee, das stimmt. Und was auffällt im Vergleich zu den beiden, ist, dass sowohl für Eriksson und als auch für Capello karrieremäßig nach England nicht mehr so wahnsinnig viel kam. Also das war im Grunde schon deren Karriereabschluss. Also die haben danach noch trainiert, aber England war schon deren größter Job dann zu dem Zeitpunkt. Und bei Tuchel ist es natürlich schon noch ein bisschen anders. Also da ist noch im Vergleich zu den beiden vergleichsweise jung. Und wird hoffen, nach diesem England-Job, also egal, ob der jetzt 18 Monate dauert oder vielleicht auch noch länger geht, wird natürlich hoffen, danach auch nochmal einen ähnlich großen Job oder einen großen Job im Vereinsfußball zu bekommen. Also das ist natürlich so ein bisschen der Unterschied, dass Tuchel noch an einem anderen Punkt in seiner Karriere steht.
Traumfinale wäre natürlich Nagelsmann gegen Tuchel.
Das wäre auf jeden Fall interessant, ja. Und dann gewinnen die Engländer im Elfmeterschießen.
Und da wäre wahrscheinlich dann aber auch ein zweiter Platz eher abschneidend für England.
Gegen Deutschland.
Ja.
Das wäre natürlich, boah, da beschäftigen wir uns dann mit, wenn soweit ist.
Ja.
Aber das wäre natürlich bitter.
Ganz, ganz viel Glaskugel. Was ist dein Bauchgefühl? Wie wird am Ende diese Ära Tuchel in England gesehen werden? So Stand jetzt einfach mal so aus dem Bauch.
Sie wird unterhaltsam. Es ist ein Versuch. Der Versuch ist es auch absolut wert. Also ich finde selbst, dass Tuchel von den Trainern, die auf dem Markt sind, Tuchel ist meiner Meinung nach die größte Chance für England, was zu gewinnen, also Weltmeister zu werden. Aber wenn du mich nach Bauchgefühl auch fragst, sie werden es nicht werden, meiner Meinung nach, weil sie ihre beiden goldenen Chancen hatten. Also vor allem die angesprochene EM 2021. Wie gesagt, man geht zu Hause in Wembley quasi mit 1-0 Vorsprung in ein Spiel gegen ein auch nicht überragendes Italien, natürlich ein starkes Italien, dann verdient der Europameister aber auch nicht überragend. Und ich glaube, so eine Chance kommt nicht wieder. Ich glaube, es sind mittlerweile Harry Kane ist dann schon vergleichsweise alt im nächsten Jahr. Die Abwehr ist ein riesiges Problem. Und ich glaube, dass England einfach von der Gesamtqualität der Mannschaft nicht stark genug ist, um Weltmeister zu werden.
Und da nützt dann auch Tuchel nichts.
Nee, das, also wie gesagt, also ich möglicherweise, auch diese Chelsea-Truppe 2021 war meiner Meinung nach, also es ist auch keine Champions-League-Sieger-Mannschaft eigentlich vom Personal gewesen, und geschweige denn von der Form davor. Trotzdem hat er sie hinbekommen, also vielleicht schafft er es so, ich will es auch gar nicht ausschließen, aber Bauchgefühl sind andere Mannschaften vor England, liegen andere Mannschaften vor England bei der WM.
Dann lassen wir uns da mal, ja, überraschend, was passieren wird, werden das weiter verfolgen, den Weg von Thomas Tuchel in England und sagen Danke an Henrik Buchheister, Chefreporter Fußball beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Danke dir, Henrik.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.